Dieses Thema liegt mir ganz besonders am Herzen, weil es wird komplett unterschätzt. Und fast alles, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen, was wir in die Hand nehmen, egal wo wir schlafen, worauf wir sitzen, wir haben es meistens ja nicht selbst produziert oder angebaut. Und wir sind einfach vielen Umweltgiften ausgesetzt. Es ist also gut, unhysterisch, aber genau hinzuschauen.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Sie stecken in der Badeente, im Pizzakarton, im Wasser, das wir trinken, auch leider in der Luft, die wir atmen. Niemand kann Umweltgifte vollkommen vermeiden. Aber wenn man weiß, wo sie lauern, lässt sich doch einiges tun, um weniger davon abzubekommen, einzuatmen, wie auch immer. Wir besprechen deshalb heute die größten Fallen. Eine davon kann zum Beispiel auf dem Golfplatz liegen.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin, Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin mit Tätigkeitsschwerpunkt Umweltmedizin und dem Herzen dafür, die Menschen von Kindesbeinen an in Gesundheit und Energie zu bekommen und zu halten.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast, redaktionell mitgearbeitet hat Maike Schnitzler. Anne, bevor wir gleich in die Vollen steigen, einmal kurz definiert, was genau sind Umweltgifte?
Also Umweltgifte sind von der Definition her Stoffe, die der Mensch in die Umwelt gebracht hat. Also Dinge, die Mutter Natur nicht für uns vorgesehen hat. Das muss ja nicht immer nur schlecht sein, aber dort können sie dann schädliche Auswirkungen auf Lebewesen und Natur haben. Es ist einfach wie immer, die Dosis macht das Gift. Das heißt, sie wirken sich ungünstig potenziell aus auf die Biodiversität, auf Ökosysteme und natürlich auch auf die Gesundheit von Mensch, Tier, Pflanze und Meer. Und die möglichen Quellen, die wir haben, die lauern bei uns im Haushalt, die lauern in der Industrie, im Verkehr. Und ich will jetzt hier gar nicht mit dieser Folge das Panikorchester aufrufen, aber ich glaube, dass das ganze Thema, vor allen Dingen auch die chemische Revolution der letzten 100 Jahre, uns nicht nur Gesundheit gebracht hat, denn wir sehen die Explosion an chronischen Erkrankungen, an Entzündungskrankheiten, an Krebs, an Autoimmunerkrankungen. Und wenn man das Ganze umweltmedizinisch betrachtet, muss man da einfach auch hier mal die Lupe auspacken. Also zum Beispiel die hohe Dosis an Pestiziden, die gegen Schädlinge gespritzt werden. Wir müssen Schädlinge bekämpfen, aber man muss natürlich gucken, wie viel führt man da in sich hinein. Ganz großes Thema Mikroplastik und Weichmacher, also die ganzen Plastikstoffe, auch die Schwermetalle, Blei, Cadmium, Quecksilber, ja, zum Beispiel aus alten Wasserleitungen oder aus der Nahrungskette. Das ist immer im gewissen Maß, dass der Körper das tolerieren kann, aber wenn wir allein sehen, mit was wir uns da an Chemie umgeben, wenn wir unsere Wohnung putzen, das, also in was für eine Wolke da manche Leute dann stehen, das ist einfach nicht unproblematisch. Und die Mischung macht es eben auch.
Ja, das klingt ja dann schon ganz schön verunsichernd, finde ich. Denn so ein bisschen, wenn wir das jetzt alles aufzählen würden, was um uns herum ist und Gifte verteilt, da ist man wahrscheinlich schon am Ende der Folge angelangt.
Dann machen wir als nächste Folge Depressionen, wie sie entstehen und was wir dagegen tun können. Nee. Nein, also man muss das Ganze auch immer mit Humor nehmen. Aber das regt mich ja auch so wirklich auf, dass ich sehe, dass wir uns nicht sorgfältig mit dem umweltmedizinischen Thema auseinandersetzen. Das ist kein großes Thema. Das ist, Aber allein schon hinterfragen, was putze ich eigentlich so im Haushalt oder wie verpacke ich die Sachen? Also man muss einfach auch sehen, es stimmt ja leider so, dass wenn man allein guckt, was in Muttermilch, in Nabelschnuruntersuchungen und im Fettgewebe des Menschen gefunden wurde, an Hunderten von Giftstoffen, wo ich denke, vielleicht gibt es da Sachen, die haben wir noch gar nicht entschlüsselt, dann sollte einem das schon zu denken geben. Und man findet diese Umweltgifte eben im Blut. Man findet sie im Urin, aber auch in Haaren, in Knochen und im Speichel. Und man weiß natürlich, dass auch diese Nachweisbarkeit von Umweltgiften auch von verschiedensten Faktoren abhängt, von der Dosis, von der Konzentration im Körper, wie ist der Stoffwechsel. Also ich finde, diese ganze Thematik wird noch viel zu wenig aufgegriffen in der Ursachenbetrachtung und damit auch in der Lösung des gesundheitlichen Problems. Und wenn wir hier eine Flut haben an Krebs und an Autoimmunkrankheiten, da muss doch endlich auch da ein Umdenken passieren. Mhm. Also ich werde nicht nachlassen, den Finger in die Wunde zu legen, weil hier ist ein Riesenthema. Und das regt mich wahnsinnig auf, ja.
Wie kommen denn diese Umweltgifte überhaupt in unseren Organismus? Also laut diversen Studien von WWF oder der Universität Newcastle in Australien ist es ja wohl so, dass jeder Mensch pro Woche 5 Gramm Mikroplastik aufnimmt. Das entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte, sind im Jahr schon 260 Gramm. Und was du eben sagtest, Mikroplastik ist in allen möglichen Bereichen des Körpers nachweisbar, auch schon im Gehirn. Also, was ist da los? Wie kommt das in uns rein?
Mikroplastik kann aufgenommen werden durch die Nahrung. Sie steckt einfach in vielen Lebensmitteln in mit Plastik verpackten Produkten. Mhm. Also hier kann man eigentlich als Verbraucher schon mal mit Konsequenz, es gelingt nicht immer, aber viel tun. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum muss man Pasta in Plastik verpacken? Es gibt ja Pasta verpackt in Papier, in Kartons, und dann gibt es aber auch Reis und Linsennudeln und in Plastik verpackt. Wenn wir uns alle entscheiden würden, wir kaufen jetzt vor allen Dingen Pasta zum Beispiel, wenn sie in Papier verpackt ist, dann würden vielleicht auch die Hersteller mal anfangen umzudenken. Es muss ja nicht alles in Plastik verpackt sein. Plastik hat natürlich einen Charme, es ist hygienisch und ich bin großer Fan von Infektionskrankheiten verhindern. Aber man müsste überlegen, was kann ich kaufen, das nicht in Plastik verpackt ist. Dann Wasser, Trinkwasser aus Plastikflaschen kann Mikroplastik enthalten, aber theoretisch sogar auch das Wasser aus dem Hahn. Auch hier wäre es eigentlich schlau, dass man überdenkt, gefiltertes Wasser zu trinken. Wir nehmen über die Luft Mikroplastik auf, leider, und über die Kosmetik. Das ist auch ein Riesenthema. Wir nehmen aber auch Giftstoffe auf über Kleidung, diese Ewigkeitschemikalien, die in diesen Outdoor-Artikeln drin sind. Und in Spielzeugen, die ganzen Weichmacher und auch über Möbel. Also ich erinnere mich, dass in einem Gästezimmer von einem Fernsehsender ein neues Sofa stand. Dieses kleine Räumchen roch 2 Jahre wie eine Giftfabrik. Und ich war eigentlich, wenn ich dann zur Aufnahme gerufen wurde, immer schon völlig fix und alle. Weil das war Wahnsinn. Also du hast so gedacht, das Ding steht jetzt seit 2 Jahren in diesem Zimmer und es roch bestialisch nach Chemie. Also das ist auch ein Riesenpunkt. Ja? Mhm. Und da kann man natürlich auch ein bisschen mal schauen, wie kann ich das verhindern. Wir müssen natürlich auch eins sagen, die genauen Auswirkungen von Mikroplastik in unserem Körper ist immer noch nicht vollständig erforscht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, hier Panik, aber trotzdem sollten wir ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entwickeln. Ne? Also zum Beispiel auch Backpapier, diese ganzen Dinge. Das ist ja alles voller Nanopartikel. Also die Pizza im Ofen mit dem Backpapier. Das ist alles nicht unkritisch. Oder auch mit welcher Pfanne brate ich? Nicht mit dieser wahnsinnigen Beschichtung, sondern eher was mit Edelstahl oder Emaille. Damit hilft sich auch schon so viel verhindern.
Und diese vielen Gifte, die du jetzt eben genannt hast, also die ja auch immer mehr werden, kann man sagen, ist es dann nicht gerade für Kinder, die jetzt aufwachsen, besonders belastend?
Ja, total, weil Kinder haben ja eine größere Hautoberfläche im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht und auch eine große Atemfrequenz im Vergleich zu uns Erwachsenen. Und die Kleinen, die nehmen halt alles auch mal in den Mund, die Gummiente und die Plastikteile. Und es wurde auch wirklich Bisphenol A und Weichmacher bei Kindern nachgewiesen. Die Gifte, muss man auch sagen, werden relativ schnell wohl wieder abgebaut, aber sie sind trotzdem nicht ungefährlich. Und Wir wissen, dass gerade diese Giftstoffe den Hormonhaushalt beeinflussen. Und das ist jetzt wirklich nichts, was man sich beim Kind für die Entwicklung wünscht. Es hat wirklich nachweislich Wirkungen auf das Immunsystem. Es kann Erkrankungen wie Übergewicht, Diabetes begünstigen. Und auch zum Beispiel mögliche Folgen können Frühreife sein, Verhaltensstörungen sein, später reduzierte Spermienzahl oder auch hormonell bedingte Krebsarten. Also man sollte wirklich schauen, mit was spielt mein Kind. Oder auch zum Beispiel kann ja auch helfen, dass man zum Beispiel bei der Kleiderauswahl, ich würde auch kein ungewaschenes Kleid im Kind anziehen, also Kleidungsstück meine ich. Einfach auch diese Sachen immer waschen. Insofern ist es auch schön, wenn man vielleicht auch mal einen Kleidertausch macht, ne, mit der besten Freundin oder so, damit die Kinder nicht immer nur noch so die frischesten Sachen am Körper haben, wo die ganzen Giftstoffe von der Produktion noch drin sind. Also gerade Farben in der Modebranche sind ja auch oft belastet. Und natürlich ist einfach zu wissen, je gesünder und bewusster die Mutter lebt, umso gesünder ist es auch fürs Kind. Mhm. Das ist ja schon ab Stunde 1 der Schwangerschaft wichtig. Das ist kein kleiner Zellklumpen, das wird ja ein Mensch. Und deswegen, wir wissen, wie wichtig es eigentlich schon sogar vor dem Wunsch der Konzeption, also bei Kinderwunsch, schon einfach sich damit auseinanderzusetzen, wie lebe ich, weil je gesünder und weniger giftbelasteter mein Körper ist, umso leichter gelingt es auch, gesund schwanger zu werden, eine gute Schwangerschaft zu haben und ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Also ich meine, das gilt für alle von uns, ne? Und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend im negativen Sinn, ne?
Nun ist es ja so, du hast eben Bisphenol A erwähnt. Da habe ich auch gefunden, dass die Stiftung Warentest vor einem Jahr Stichproben in Konserven aus dem Supermarkt ausgewertet hat und in 51 von 58 Proben war Bisphenol A. Heißt das eigentlich für mich, ich sollte gar nicht mehr Dosen kaufen, irgendwie Tomatensoßen in Dosen oder sowas?
Man muss es so sagen, ja, weil Mikroplastik und BPA sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene schädlich und natürlich besonders für Kinder, die sich noch in der Entwicklung befinden. Und da kann man eigentlich nur davor warnen. Wir wissen gerade, dass BPA stark hormonelle Wirkungen hat. Es ist ein klassischer endokriner Disruptor. Das heißt, es kann die Funktion des Hormonsystems stören. Es kann bei Kindern vor allen Dingen die Gehirnentwicklung und das Immunsystem beeinträchtigen. Und wir wissen auch aus Tierversuchen, dass BPA schon in geringen Konzentrationen zu Organfehlbildungen oder Entwicklungsstörungen führen kann. Und wenn wir uns dann vorstellen, das gibt es jetzt auch schon Verbote auch in der EU wirksame, aber früher wurde das in Babyflaschen, in Schnullern, überall verwendet. Da muss man sich nicht wundern, warum wir so viele auch umweltgiftassoziierte Erkrankungen haben. Das heißt, wir sollten das Risiko minimieren, vor allen Dingen beim Kauf von Babyprodukten und anderen Alltagsgegenständen auf die Bezeichnung BPA-frei achten und auch Lebensmittelgetränke möglichst in Glas, Edelstahl oder anderen plastikfreien Materialien aufbewahren. Es geht ja nicht nur um das BPA, sondern generell sollte Plastik minimiert werden. Und wir brauchen natürlich auch Beforschung. Also es muss ja nicht nur schädliches Plastik geben. Ich würde mir wenige Plastikarten wünschen, die wirklich super abbaubar sind und die nicht diese Wirkung im Körper haben. Also da wünsche ich mir natürlich auch als Freund der Moderne, dass da mehr beforscht wird.
Mhm. Also es ist ja, gibt ja die gute Nachricht, was du eben schon sagtest, dass die EU-Mitgliedstaaten eben BPA als Auslaufmodell erklärt haben. Also das war dann, gab es dann eine Übergangsfrist, ist jetzt noch ein halbes Jahr, dann darf BPA nicht mehr in Innenbeschichtungen von Dosen, Trinkflaschen, Plastikverpackungen verwendet werden. Nun habe ich erst gedacht, eine Gefahr ist dann erstmal eine große Gefahr, ist eingedämmt. Allerdings wurden ja schon andere verbotene Weichmacher trotzdem noch bei Kleinkindern nachgewiesen, nachdem sie schon verboten worden waren. Also welchen Effekt haben dann überhaupt solche Verbote?
Ja, also das Problem ist, Verbote generell sind sowieso immer ein zweischneidiges Schwert. Vor allen Dingen gerade in dieser Sache, wenn es nicht adäquat kontrolliert wird. Und vor allen Dingen wissen wir inzwischen, dass BPA nur ein fieses Kerlchen ist. Mhm. Es gibt noch ein ganz, ganz großes Bataillon von viel zu wenig erforschten Giftstoffen. Also tatsächlich hat man zum Beispiel im Urin von 250 Kita-Kindern in Nordrhein-Westfalen einen fast unaussprechlichen Stoff nachgewiesen, Mono-N-Hexylphthalat, also diese gefürchteten Phthalate. Und die Zahl der betroffenen Kinder stieg gerade in den letzten Jahren zwischen 2017 und 2021 rapide an, also um das Doppelte. Das heißt, man muss davon ausgehen, in dem Fall waren 55 der Kinder davon betroffen. Und in diesem Frühjahr wurde als hauptsächlicher Übeltäter die Sonnencreme identifiziert. Mhm. Liebe Freunde, bevor es jetzt weitergeht in unserer spannenden Folge, habe ich noch eine Überraschung für euch mitgebracht. Wenn der Sommer kommt, darf es in der Küche leicht, frisch und unkompliziert sein. Dazu findet ihr in meinem Rezeptbooklet viele köstliche Rezepte, die sich auch gut zum Abnehmen eignen, wenn man möchte. Diese Sommerrezepte sind nach der Doc-Fleck-Methode entwickelt und bieten wunderbar schmeckende Gerichte mit saisonalen Zutaten. Mit kreativen Tauschtipps, Varianten für verschiedene Ernährungsziele und wichtigen Hinweisen zu Unverträglichkeiten ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei. Allen Interessierten da draußen rufe ich jetzt ganz laut zu. Ich möchte euch dieses Booklet wirklich gerne schenken und weitere Infos dazu findet ihr unter docfleck.de/Sommerrezepte. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Viel Freude beim sommerlichen Genießen, beim spannenden Entdecken und Dazulernen. Wir hatten ja auch schon mal eine tolle Folge zum Thema Sonnenschutz. Also wir sehen auch hier, auf der einen Seite haben wir viel Alarmstufe, Sonne, schützt euch, cremt die Kinderchen ein. Das machen dann unsere lieben Eltern, macht man fleißig, um was Gutes zu tun. Und dann hat man aber als Resultat die Mikroplastik im Körper. Mhm. Also die Zahl der Sonnenschutzmittel mit diesem UV-Filter stieg gerade an, weil einige Hersteller den in Verruf geratenen UV-Filter einen anderen durch den ersetzt haben. Und das heißt, das eine ist dann weg, aber das andere ist dann da an Weichmachern. Mhm. Also ich bin wirklich da auch, als ich das nochmal mir genau angeschaut habe, mit diesen Giftstoffen in Sonnencreme dazu wirklich gekommen. Ich bin ja selbst so ein Hauttyp 0 und sehr empfindlich. Ich bin großer Fan von mechanischem Sonnenschutz. Also, dass man auch sehr viel erstmal über Kleidung und so machen kann und wirklich darauf achtet. Ein bisschen Sonne ist ja auch gesund, aber auch hier die Dosis macht das Gift. Ne? Ich hoffe auch hier, dass man diese Phthalate mehr auf dem Radar hat und dann eben auch Produkte entwickeln wird, die gesünder sind, die verträglicher sind und dann trotzdem adäquat den Sonnenschutz garantieren. Das bleibt noch eine Arbeit der Zukunft. Geht ja immer weiter.
Und wirklich gesund. Also man hat ja leider das Gefühl, diese Weichmacher sind so eine Art Hydra. Also immer wenn ein Kopf abgeschlagen wird, wächst woanders der nächste.
Genau. Ja, das ist echt so. Also gerade dieser eine Weichmacher, DHHB abgekürzt, wurde vom Bundesamt für Risikobewertung in der Konzentration, der es nachgewiesen wurde, immerhin noch als unbedenklicher eingestuft. Aber es geht bei Weichmachern immer auch darum, was das Zusammenspiel des Chemiecocktails im Körper macht. Es geht ja nicht nur um einen Stoff, es ist noch fast gänzlich unerforscht, wie die alle so als Band miteinander orchestrieren. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt aber nochmal darauf schauen, es wurde ja schon zum Glück etwas reagiert, gesundheitspolitisch, dass man auch kombinierte Grenzwerte festgelegt hat in der EU. Das ist so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und trotzdem müssen wir als Verbraucher da wirklich schauen, wie können wir uns dem ein bisschen entziehen. Also gerade wegen der Auswirkung auf Kinder. Schauen, was haben die als Spielzeug, als Schnüller. kann man auch auf PVC, gerade weiche PVC-Produkte sind insbesondere auch für Kinder nicht so gut. Dann wirklich Spielzeug eher aus ganz normalem Naturmaterial wie Holz oder Naturkautschuk. Und dass man auch auf seriöse Qualitätshersteller achtet und nicht auf Billigprodukte umsteigt.
Mhm.
Auch dieses einfach, dass man sagt, man hat zum Beispiel eine Brotbox aus Edelstahl beim Kind, ne? Beim Omas Brot, das Pausenbrot reinpackt und nicht aus dem ganzen Plastikmist.
Nun sind ja einige Giftstoffe doch mit der Zeit dann abbaubar, andere wieder gar nicht. Also es gibt ja dann einige Gifte, die wir leider bis zu unserem Oma- und Opa-Zeit mit uns tragen. Welche sind das denn?
Ja, es gibt diese Ewigkeitschemikalien, die sind ein richtiges Problem. Übrigens glaube ich ganz fest, dass dieser Faktor, dieser umweltmedizinische Faktor auch ein riesiges Entzündungsphänomen in uns anstacheln kann und dass das auch ein Faktor ist für dieses Inflammaging, also warum wir ein Entzündungsaltern haben. Und man müsste auch beforschen, wo steckt denn der Körper diese Giftstoffe hin? Wir wissen natürlich auch im Fettgewebe, im Lymphgewebe, aber es könnte ja auch sein, dass er auch ein Riesenfaktor ist für die Phänomene der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne? Was ist eigentlich auch alles so im Plagg? Das ist jetzt nur mal so eine Idee.
Mhm.
Aber was du eben meintest, die Sachen, die wir da, bis wir Oma und Opa oder Uroma und Uropa werden, mit uns rumschaukeln, das sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Und wie der Name schon sagt, sie sind eben so gut wie gar nicht abbaubar. Dazu gehören die PFAs. Das sind die sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen. Die wurden in den 50er Jahren erfunden. Mittlerweile gibt es etwa 10.000 verschiedene Kumpels, also Substanzen, die dazugehören. Das heißt, die haben natürlich besondere Eigenschaften. Das klingt auch erstmal charmant. Die sind fett-, wasser-, schmutzabweisend. Wir finden sie in Kosmetik, in Outdoor-Klamotten, in Pfannenbeschichtungen, aber auch in Zahnseide. Und die gelangen über unser Grundwasser in die Nahrungskette. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, bei der Fokussierung auf neurodegenerative Erkrankungen haben wir inzwischen auch, dass wir hier feststellen, dass diese Ewigkeitschemikalien solche Erkrankungen begünstigen. Und was ich eben eingangs dachte, dass sie ein Faktor spielen können für kardiovaskuläre Erkrankungen, hat man jetzt auch inzwischen durch Studien belegen können.
Mhm.
Also das ist auch interessant. Man kommt mit gesundem Menschenverstand schon auch sehr, sehr weit. Inzwischen wissen wir auch, dass Schlafstörungen dazu zählen, dass die damit in Zusammenhang gebracht werden könnten. Aber es gibt ja Gott sei Dank und auch bei uns immer hier die gute Nachricht. Es gibt den Silberstreif am Horizont. Aktuell arbeitet die Forschung daran, dass auch gefräßige Mikroben diese PFAs ersetzen können. Bisher ist das nur durch große Hitze möglich. So gab es eine Studienarbeit, die im Juli 2024 im Fachblatt Science Advances veröffentlicht wurde. Und da wurde eine Mikrobe definiert, die bestimmte Kohlenstofffluorbindungen aufbricht und deswegen bestimmte Wirkungen dieser Ewigkeitschemikalien aufgreifen kann. Das finde ich übrigens einen ganz, ganz spannenden Aspekt, ähnlich wie in der Diskussion Antibiotika. Wir wissen ja, wir stehen vor einem Durchbruch an multiresistenten Mikroben. Wir haben kaum noch Antibiotika-Erforschungen. Es mangelt an Geld, es mangelt an Willen. Ja, Pharmaindustrie sagt, naja, können wir gar nicht so viel Geld aufbringen. So viele brauchen das nicht. Also haben wir immer weniger Antibiotika. Und deswegen wäre es so interessant, auf die Therapie mit Phagen zurückzugreifen. Phagen, also Viren, die Erreger fressen,
mhm,
und damit auch nebenwirkungsarm oder sogar nebenwirkungsfrei schwere Infektionen bekämpfen. Man müsste da sehr viel Geld und Willen rein investieren in die Phagenforschung, um chronische oder akute schwere Infektionen besser bekämpfen zu können. Und sowas finde ich jetzt hochspannend, wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel über solche Ansätze zu arbeiten. Und ich glaube auch, wir müssten viel mehr physikalisch denken. Also die chemische Revolution hat uns ja diese Aspekte gebracht. Man könnte ja auch überlegen, was können wir physikalisch tun, um zum Beispiel Erreger zu bekämpfen oder um zu desinfizieren. Also Hitze ist ja auch eine physikalische Maßnahme. Mhm. Kälte ist eine physikalische Maßnahme. Also so sehr ich Physik in der Schule nicht gemocht habe, umso mehr finde ich das jetzt ein ganz, ganz wichtiges Gedankenspiel. Wie können wir anders arbeiten und nicht nur chemisch? Mhm.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über die Verbreitung von Umweltgiften erfahren. Wie kann ich denn meine Belastung aktuell eindämmen? Also was kann ich genau tun, wenn ich einkaufen gehe, wie ich mich zu Hause verhalte, wenn ich draußen bin, um das etwas zu reduzieren?
Also als Faustregel Nummer eins ist, alles, was wir in uns hineinbringen oder auf uns auftragen oder was wir atmen, also das ist unser Kontakt mit der Außenwelt. Und als wichtigster Tipp ist hier, was wir essen, ist so entscheidend. Das heißt, je weniger etwas verarbeitet ist, umso weniger Zusatzstoffe darin enthalten sind, umso ehrlicher ein Produkt ist, wie ich das gerne nenne, umso besser. Also statt Fertiggerichten bitte selbst was zubereiten. Bio-Lebensmittel sind in der Regel weniger belastet und Unverpacktes ist das Bessere. Und ein weiterer Tipp wäre natürlich, zum Beispiel zubereitetes Essen nicht in Plastikbehältnissen lagern. Glas ist besser übrigens. Warum nicht in Glasbehältnissen einfrieren? In 25 Jahren ist mir einmal ein Glas kaputt gegangen. Das ist, finde ich, eine gute Bilanz. Mhm. Also ein Pesto lässt sich gut einfrieren, auch in Glas. Wir müssen das nicht alles in Plastik einpacken und dann Monate später so eine Mikroplastikspeise uns gönnen. Das geht auch anders. Wasser ist auch ein wichtiger Punkt. Das Blei im Trinkwasser kann chronische Entzündungen fördern, kann sogar die Intelligenz negativ beeinflussen, haben Studien gezeigt. Deswegen würde ich jedem empfehlen, das Trinkwasser, was man zu Hause hat, aus der Leitung mal testen zu lassen. Das kann man ganz einfach bei seinem Wasseranbieter beantragen. Und wenn, dann würde ich einfach auch immer schauen, dass man eine gute Wasserqualität hat, zur Not auch einen Filter anfassen. Es gibt in Deutschland auch manchmal ein Epoxidharz in Wasserleitungen zur Sanierung der Wasserleitungen, das verwendet wurde. Und das setzt bei Wärme BPA frei. Wird vermutet, dass das, was sich im Haus der Fall ist, dem empfehle ich nur kaltes Leitungswasser zum Trinken und zur Lebensmittelzubereitung zu verwenden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also da mal vielleicht auch mal überlegen, was für Leitungen habe ich da? Und ich würde Konserven vermeiden, so gut es geht, beschichtete Kartons vermeiden, so gut es geht, den Coffee-to-go-Becher nicht vergessen. Die sind ja auch beschichtet, diese ganzen Wegwerfbecher. Also wenn man gern sich einen Kaffee irgendwo kauft, dann warum nicht mit einem eigenen schönen, gesunden Becher da schon hinwatscheln? Mhm. Ist ja auch für die Umwelt besser. Und auch Möbel. Also Möbel sind ja auch so kleine Giftdüsen. Vor allen Dingen das Formaldehyd aus Spanplatten oder diese ganzen Giftstoffe, Flammschutzmittel aus dem neuen Sofa. Also wenn man sich jetzt was Neues anschafft und man hat die Möglichkeit, das ein bisschen mal ausdünsten zu lassen, wäre schon nicht schlecht. Mhm. Außerdem gibt es ja auch hier, wie bei Kleidungen, auch Hinweise darauf, Umweltengel oder solche Logos, dass etwas nicht ganz so giftstoffbelastet ist. Und auch natürlich auch beim Kauf von Kleidung hat das einen riesen Impact. Jetzt Second-Hand-Kleidung oder Vintage hat einfach den Vorteil, dass diese Produkte schon mehrmals gewaschen wurden und dass weniger Schadstoff daran steckt. Mhm. Eigentlich auch ein schöner Tipp. Und Fließklamotten übrigens würde ich empfehlen, in einem speziellen Netz zu waschen, um nicht Mikroplastik so leicht über den Waschvorgang freizusetzen. Und natürlich ganz wichtig, Kosmetik, auf die Inhaltsstoffe achten. Mhm. Also gerade wirklich, was man sich jeden Morgen ins Gesicht aufträgt, Handcreme oder auf den ganzen Körper, wirklich am besten Naturkosmetik oder einfache Öle, ja, auch solche einfachen Produkte sind da einfach die beste Wahl. Die sollten natürlich auch von einem seriösen Hersteller stammen, dass da nicht aus Versehen noch ein anderes Öl sich im Öl findet. Mhm. Es gibt übrigens auch ein paar Apps, die man super praktisch einsetzen kann. Zum Beispiel die sogenannte ToxFox-App, also nicht Foxtrot, sondern ToxFox-App vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Mit der kann man Barcodes von Produkten, von Spielzeug bis Kosmetik einfach scannen und dann kann man auf eine Datenbank zurückgreifen mit vielen Infos. Und wenn das Produkt noch nicht gelistet ist, dann würde ich einfach empfehlen, beim Hersteller nachzufragen und die sollten dann auch kurzfristig reagieren und Auskunft geben. Und damit wird nämlich dann auch die Datenbank immer weiter gefüttert. Infos dazu findet ihr unter bund.net, also www.bund.net/themen/chemie/ToxFox.
Genau. Ja. Und dann schützen wir eben nicht nur uns, sondern auch die Umwelt, ne? Wenn man da.
Ja, es gehört ja alles zusammen. Mhm. Ja, also wir sind ja untrennbar alle miteinander verbunden. Aber ich glaube, wir als Menschen, die den Einkaufswagen füllen, es fällt halt echt schwer. Du findest ja fast nichts mehr nicht in Plastik verpackt. Mhm. Und wenn wir einfach mal sagen, wir kaufen jetzt die Nudeln, die nur noch in Papier, allein das wäre schon mal ein Anfang. Warum müssen Nudeln in Plastik verpackt sein? Das kann man doch auch in Papier verpacken. Es gibt doch Kartons.
Ich weiß es auch nicht.
Oder?
Hält das länger? Keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich. Oder wenn es dann mal nass wird. Aber das ist, es muss ja mal irgendwo, anfangen.
Hm? Auf jeden Fall.
Also wir müssen einfach nochmal uns vor Augen halten, alles, was der Umwelt schadet, schadet am Ende auch uns. Und man kann natürlich jetzt nicht alles vermeiden. Ne? Also auch seine Wohnung, seinen Wohnort kann man nicht so einfach wechseln. Wir wissen ja auch, dass die Feinstaubbelastung durch den Autoabrieb ein Thema ist in Großstädten. Oder auch wer neben einem Golfplatz wohnt. Wir wissen da auch, dass der Hintergrund die starken Pestizide chronisch neurodegenerative Erkrankungen fördern können. Also ganz wichtig ist, die Psychoneuroimmunologie als quasi Klebstoff, der überall Gesundheit klebt, ja, dürfen wir nie in die Angst gehen. Das bringt überhaupt keine Punkte. Aber einfach aus dieser Folge jetzt mal mitnehmen, okay, was mache ich denn so jeden Tag? Mache ich jeden Tag einen Coffee-to-go-Becher? Was schmiere ich mir ins Gesicht? Wie wasche ich mir die Haare? An was nuckelt mein Kleinkind? Und so könnten wir doch unser Leben und das auch der Umwelt und der Mitmenschen langfristig besser machen. Und natürlich auch durch unsere Entscheidung können wir dann auch die Industrie zum Umdenken bewegen, dass man einfach sagt, wir versuchen jetzt einfach umweltfreundlicher die Lebensmittel einzupacken und dass auch an Plastik weiter beforscht werden muss, um weniger schädliche Produkte zu entwickeln. Denn daran glaube ich ganz fest, es geht auch immer weiter, wenn man weiterkommen will. Mhm. Man braucht einfach mutige Forschung. Und ich würde auch noch eins sagen, das will ich uns auch noch mal alle zurufen. Wenn wir natürlich unsere körpereigene Entgiftung Tag für Tag hätscheln und pflegen, also zum Beispiel an unsere Leber denken, an unsere Nieren denken, ausreichend trinken, uns ausreichend bewegen, dann tut man sich natürlich auch was Gutes. Und je besser der Darm ist, umso besser läuft da die Entgiftung. Das muss man einfach auch sagen. Deswegen ist das Thema, was tue ich Tag für Tag über das, was ich esse und trinke für meine Entgiftungsorgane, so immens wichtig. Übrigens auch Haut und Atem sind Entgiftungshelfer. Und dann kommen wir auch besser mit diesem ganzen, ja, Gruselthema zurecht.
Unsere Folge ist heute leider zu Ende. Also seid wachsam, um spätere Krankheiten zu vermeiden. Anna hat ja heute ganz, ganz viel genannt, worauf wir achten können, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen oder wenn wir unser Essen zubereiten und so weiter. Nächsten Mittwoch dreht sich hier alles um die große und heilende Kraft der Musik. Von Säuglingen bis zu Patienten auf der Intensivstation lässt sich nämlich da ganz viel ausrichten und helfen und verbessern. Also wir bleiben durch Musik gesund oder sie kann uns auch heilen. Falls ihr noch Fragen oder Sorgen habt, schreibt uns gerne für unsere nächste Wundertüte an podcast@docfleck.com. kommen. Und nächsten Mittwoch hört ihr wie immer unsere neue Folge auf RTL Plus oder den üblichen anderen Plattformen. Wir freuen uns über ein paar Sterne von euch auf Spotify oder eine Bewertung.
Ganz viele Sterne.
Ja, 5 bitte. Auch möglich natürlich bei Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ganz wichtig, also nicht runterziehen lassen. Es ist irgendwie viel Negatives, was man hört, aber man kann eben auch was tun.
Genau, der Kopf entscheidet. Macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.